Hallo liebe Zuhörer und herzlich willkommen zu Radio OSM, dem deutschen OpenStreetMap-Podcast, heute in der 11. Ausgabe. Bei mir ist Marc,
der Andi in München
und Peter in Frankfurt.
Wir begrüßen unsere Hörer und möchten euch heute etwas erzählen zum Thema GoMap, dem neuen schicken Editor fürs iPhone, unsere ersten Erfahrungen und Berichte. Dann erzählen wir euch was über JavaScript-Editoren, ganz konkret über den neuen ID-Editor. Das wird der Andi übernehmen. Ich möchte euch dann noch was über meine Erfahrungen mit dem ÖPNV-Mapping, mit dem Eintragen von Busrouten erzählen. Und ganz zum Schluss wollen wir uns nochmal über 3D und OpenStreetMap unterhalten. Und damit würde ich sagen, gebe ich den Staffelstab dem Marc in die Hand und sage, Marc, erzähl uns mal was über den Editor, über den GoMap.
Ja, der Editor. Richtig aufmerksam geworden bin ich vor 2 Wochen, glaube ich, oder so. Dann poppt er auch auf und normalerweise probiere ich jeden neuen Editor mal kurz aus. Und da hat er mich schon direkt positiv überrascht. Es ist ein Editor für iOS-Geräte. Ich habe ihn jetzt getestet auf dem iPhone, auf dem 5er iPhone. Nach dem ersten Aufmachen sieht man Gebäude, also je nachdem, wo man ist, halt Gebäude, Straßen sind farbig. Darunter als Layer Bing Maps, also die Bing Luftbilder. Ja, und was kann man damit machen?
Kann man aber einstellen, oder?
Kann man auch einstellen, ja.
Kann man auch ausstellen, vor allem.
Kann man auch. Ja. Was kann man damit machen? Es ist also, erstmal kann man POIs setzen. Ich habe den jetzt mal vor mir, ich habe den jetzt gestartet. Es scheint so ein grüner Punkt mit einem Fragezeichen und darunter ganz nett schon New Object. Und mit einem kleinen Kreuz. Und wenn man darauf drückt, kann man den Punkt versetzen, den POI sozusagen. Allein diese Funktion fand ich jetzt schon mal bemerkenswert.
Jetzt das Verschieben mit, ja, genau, dieser kleinen Pop-Up-Box.
Genau, dass man nämlich nicht immer auf dem Punkt drauf sein müssen, wie, glaube ich, bei den anderen Editoren immer. Sondern man kann da unten einfach hingehen und verschieben.
Das finde ich auch ziemlich gut.
Das heißt, man verdeckt dann nicht gerade das Objekt, das man verschiebt mit seinem Finger, weil man draufdrückt, sondern hat da eben Abstand und sieht dann auch, wo es landet.
Genau. Ja, und dann rechts daneben ist so ein kleiner blauer Kreis mit einem Größerzeichen drin. Und da kommt man zu den Tagging-Infos. Also erstmal sieht man All Tags. Da kann man halt eingeben alle neuen Tags.
Nee. Common Tags. Also er zeigt immer das an, wo du das letzte Mal
drin warst. Ah, okay, gut. Ja. Also eine Oberfläche, wo man neue Tags eingeben kann. Völlig frei. Daneben gibt es einen Common Tags. Das ist wohl eher eine Seite, da sind so ein paar Kategorien aufgeführt. Also ich sehe jetzt hier Basic, Extras, Addresses.
Gibt es nur auf Englisch bislang, ne?
Gibt es nur auf Englisch.
Also ich habe ein deutsches iOS und trotzdem zeigt er mir alles auf Englisch an.
Ja. Da muss ich sagen, das hat mir wiederum nicht ganz so gut gefallen. Weil da finde ich die Sache mit so Pre-Styles, mit irgendwelchen vorgefertigten Sachen schon angenehmer.
Ja, es ist ja so eine Art Template, aber es ist halt allgemein gemacht und ist für jedes Ding gleich.
Genau. Es ist sogar für Notes und Ways gleich. Also wenn ich einen Way anklicke, dann schlägt er mir vor, hier Cuisine Burger und so dran zu hängen. Das ist, der total sinnlos ist.
Naja, wenn es eine Fläche ist, dann nicht.
Ja, aber bei einem, also das Ding hat ja schon einen Highway-Tag, da steht ja dran, Highway Residential.
Ja, genau, spätestens, also wenn ich was ausgewählt habe, ein Building, dann sollte er doch so schlau sein und mir noch sinnvolle Tags, Vorschläge machen.
Genau.
Also ich würde sagen, der Einstieg ist, den finde ich super.
Vor allem die GUI und die Oberfläche ist prima. Also
so. Genau, die ist super schnell. So, das ist so, glaube ich, das Schnellste, was ich bisher gesehen habe. Ja, die zweite Seite des Tagging, da könnte man nochmal, da ist noch Potenzial nach oben.
Also es wäre vor allem interessant, wenn da auch die Presets, die schon da sind, ich weiß nicht, wie weit man dann diese Tagging-Presets von JOSM nutzen kann, die da als XML verfügbar sind, mit einbauen könnte. Das ist halt einfach ein spezielleres Formular, also je nachdem, was man von Typ von Element vor sich hat.
Ja. Genau, also bei JSON gibt es da ja schon echt einiges und das wäre halt schlau, sich da quasi das schon zu nehmen, was da ist und das eben nicht auch nochmal alles neu erfinden zu müssen.
Ja, und dann ist mir dann noch irgendwie aufgefallen, wenn man Hausnummern mappt, also er zeigt Buildings an und wenn die Hausnummer separat als POI gesetzt wurde, dann zeigt er sie an mit Hausnummer, Leerzeichen, Straßenname. Mhm. Das fand ich ganz sinnvoll. Komischerweise bei Buildings zeigt das nicht an.
Also was ich ganz cool finde, ist, dass er auch POIs mit klarkommt, die als Gebäude, also die als Area erfasst sind. Also zumindest, das kann ich gerade gar nicht an einem Beispiel bestätigen, aber zumindest hatte ich das so verstanden. Und das fand ich wiederum ziemlich cool, weil da versagen die meisten mobilen Editoren drin.
Ja, also sagen wir so, ich würde mir gerne fürs Hausnummer taggen, so einen Modus, wo ich sehen kann, ob ein Building eine Hausnummer hat oder nicht.
Ich denke, das ist halt wieder das Problem, dass es keine klaren oder mehrere Regeln gibt, wie man den Hausnummern jetzt einträgt.
Ja, gut, die zwei würde ich jetzt mal vorschlagen, könnte man ja mal implementieren.
Also du meinst, oder was fehlt dir konkret, wenn man Hausnummer aufs Gebäude, auf
nein,
die
Höhe einträgt, wenn,
dann sieht man es nicht.
Genau, dann sieht man es nicht.
Also was noch kommt, da kommen soll, sind wohl Multipolygone. Wir haben bei uns in der Straße so ein Gebäude, also auf der Arbeit so ein Gebäude, das hat in der Mitte einen Innenhof und das ist halt als Multipolygon getaggt. Und das sieht man halt nicht. Das ist halt einfach nur ein Klotz. Aber das kann ich verstehen, dass man das eher erstmal nach hinten schiebt, weil die Multipolygone sind nicht ganz einfach.
Ja, was dem vielleicht auch noch fehlt, ist ein Flatter-Button oder so.
Richtig. Also unter den Credits steht als Autor Bryce Coxwell drin. Und wenn man den Namen mal googelt, dann könnte es sein, dass das jemand ist, der gar nicht so unbekannt ist. Nämlich einer der Entwickler, die damals bei SysInternals, für die Windows-Leute, die das kennen, gearbeitet hat und die mittlerweile bei Microsoft gelandet sind. Und wenn der das ist, dann wäre das interessant, sagt aber auch nichts weiter, aber flattern würden wir ihn trotzdem gerne. Es gibt dann noch so eine Sache, die ich vermisse an dem Editor. Das ist eigentlich so ein Standard-Feature, das ich erstmal ausprobiere. Und zwar, wenn ich ein Gebäude einzeichne, dann suche ich zuallererst mal den Rectify-Knopf. Also mach mir das eckig. Und das fehlt auch.
Also du meinst 90-Grad-Winkel.
Genau, genau.
Was anderes, was mir noch aufgefallen ist, wenn man rein und raus zoomt, dann generalisiert er ein bisschen, also schmeißt zum Beispiel Gebäude raus oder sowas. Und das macht er schon teilweise ein bisschen zu früh. Also wenn ich jetzt zum Beispiel auf einer gewissen Zoom-Stufe hin und her scrolle, dann verschwinden die Fußwege und 5 Meter weiter tauchen sie wieder auf. Und das ist irgendwie seltsam, aber ja, dafür ist es schnell.
Ja.
Weiß jemand, ob das auch auf einem alten iPhone läuft? Vielleicht hat er da besonders Rücksicht drauf genommen. Ah, doch, steht sogar, läuft. Ja. Nee, steht im iTunes steht kompatibel mit iPhone 3GS. Und wenn man das noch mit unterstützen will, dann muss man wohl ein bisschen Rücksicht nehmen. Mhm. Vielleicht.
Aber insgesamt würde ich sagen, schöner Editor.
Ja, echt toll.
Ist auf jeden Fall besser, als was es vorher gab.
Ja. Gut. Was gibt's denn noch an Editoren?
Ja, ganz vieles. Zum einen, wir wollten jetzt genau auf JavaScript OpenStreetMap Editoren eingehen. Also das, was man sozusagen im Browser direkt ja, programmiert, sagen wir es mal so. Da gab es verschiedene Ansätze. Es gab da als Überblick sozusagen einmal eigentlich mehr als für Programmierer gedacht. Bei letzten Foskes auch einen Vortrag dazu, der das irgendwie direkt aus JSON-Code ableiten wollte in JavaScript.
Mit diesem GWT, ne?
Das ist Google genau, GWT spricht man das aus. Ja. Genau. Das ist aber jetzt nicht geworden, sondern das ist jetzt, was jetzt stark gefeatured wird von der Communication Working Group oder wem auch immer, ist aber auch relativ nett geworden, ist ein Editor namens ID, also I und D, kleines I, den Richard Fairdust wohl angefangen hat und bei dem wohl auch im Nachhinein jetzt Geld von diesen Knight Foundation mit reingeflossen ist.
Wir berichteten, dass da wohl Geld gespendet wurde für, oder naja, bereitgestellt wurde für OpenStreetMap.
Du meinst vorhin, die haben vor allem einen Designer mal draufgesetzt, der ein schönes UI gemacht hat.
Ja, also so hatte ich das verstanden, dass da wohl schon mal was da war und dann haben sie Wie heißt die Firma, die dahinter steht?
Mapbox.
Mapbox, genau. Da wurden ein paar Leute angeheuert, die immer mal dran gehen. Von dem Geld, das aus der Knight Foundation gefallen ist. Und die haben wohl vor allem erstmal das hübsch gemacht.
Ja, so bemerkenswert finde ich dann noch die Lizenz, worunter das steht. Das ist doch diese Do What You Fuck You Want to Public License. Also die mach damit, was du willst. Genau.
Ansonsten von Benutzung her ist es momentan eine 00 Alpha, wird aber trotzdem auch auf dem Telefon schon nett angezeigt, aber funktioniert da halt nicht wirklich. Also man kann die einzelnen Punkte da noch nicht anklicken.
Also sagen wir aber so, im Browser auf einem normalen Rechner funktioniert das sehr gut. Du kannst ja auch schon live damit editieren.
Also man muss unten den Live-Knopf finden, der witzigerweise Dev heißt. Es ist halt so ein Umschaltknopf. Und dann kann man das auch, also ich habe es auch erst nicht gefunden. Ja.
Wobei, das ist auch ein kleiner Schutz, ne?
Ja, wahrscheinlich.
Ja, noch. Sie sind sich halt noch nicht so sicher, dass das Teil nicht irgendwas Böses macht. Und da haben sie auch recht mit.
Ja. Also ich habe mich halt gewundert, als ich irgendwie in meine Gegend gefahren bin und dann festgestellt habe, da sind ja gar keine Daten, bis sie mir dann erklärt hat, hey, da unten ist so ein Knopf, wo man umschalten kann.
Ui, jetzt habe ich mal rausgezoomt, dass man mal so ein ganzes Viertel sieht und habe mal auf live umgeschaltet und jetzt crasht er mir gerade den Chrome, weil er halt jetzt alle Gebäude-Shapes lädt und anzeigt.
Ja, ganz, ganz witzige Idee finde ich da, wenn du da ein bisschen rumzoomst, siehst du in der untersten Zeile Leute, die mitgeholfen haben.
Ja, das finde ich auch gut.
Also da finde ich diesen Community-Gedanken halt, dass du einfach so auch siehst, so, wer hilft.
Ja, also finde ich gut. Auch hier ist so, dass das Rectify mir fehlt. Aber soweit ich das gesehen habe, haben sie das schon als Feature-Request aufgenommen.
Was sie wohl auch machen ist, Tech-Info heißt, ja, ich verwechsel den Namen, also das ist die Variante von Jochen, die in der neuesten ist, direkt zu benutzen, um Text vorzuschlagen, was man da jetzt hinzufügen kann.
Ach, da haben die her. Okay.
Cool.
Also, sie haben
das
halt
ist Jochen angefragt. Statisch, sondern echt, ja.
Die haben halt Jochen angefragt, weil ich das verstanden habe, und da hat dann halt entsprechend gesagt, ja, da gibt's schon API, hat sie aber dann irgendwie nochmal optimiert oder sowas. Und auch Bilder hinzugefügt. Also, das heißt.
Rectify ist drin.
Jetzt schon?
Nein. Doch. Ja, du klickst ein Gebäude an und dann schlagen sie dir sogar auf Deutsch vor, runde dies ab.
Wie auf
das
Deutsch?
Das gab's schon vorher. Also ich habe da deutsche Tooltip-Text. Und was? Da gibt's aber auch einen Knopf, diese Ecken rechtwinklig ausrichten.
Aha. Ja, also man sieht, das Ding ist sehr...
Wenn ich ein Gebäude anklicke, also ich klicke auf den Weg, dann kommt da so ein Hörnchen mit Tools. Und da ist das linkeste ist bei mir, lösche dies aus der Karte, Mülleimer. Das nächste ist, runde dies ab, Kreis. Dann kommen diese Ecken rechtwinklig ausrichten.
Wir sind übrigens im Podcast, ne?
Link in den Shownotes und im Chat. Und da gibt es eben eins zum rechtwinklig machen.
Okay, dann hast du eine andere Version von dem als ich.
0002 Alpha. Ja, steht unten.
Alpha 2, ich habe Alpha 1.
Dann machen wir Steuerung.
Auf welcher Seite bist du denn, Peter?
Guck mal in den Chat.
Ja, für die Leute
im... Der Link...
Die uns zuhören.
Der Link...
Also www.geowiki.com ID.
Genau, /ID. Ein kleines I, großes D. Und dann steht bei mir ganz unten rechts 000 minus Alpha 2. Und da ist es drin.
Interessant. Bei mir steht 000 Alpha 2, ja. Ah. Hä? Okay, die haben wohl, während wir den Podcast machen, geupdatet.
Geil.
Stimmt, ja. Jetzt habe ich ihn auch.
Sehr schön.
Gut. Oh ja, das sieht ja jetzt echt cool aus. Ja, super. Genau. Die ersten Übersetzungen werden auch schon eingepflegt. Also ich habe gesehen, dass die Leute anfragen, die Sache zu übersetzen.
Wie gesagt, ich habe auch schon Labels auf Deutsch bei mir. So, diese Tooltips-Texts an den Icons sind schon auf Deutsch.
Ja, jetzt sehen wir jetzt auch.
Wie gesagt, die Übersetzung könnte man noch dran arbeiten. Rundet dies ab ist zwar nach Wörterbuch gut übersetzt, aber ich weiß nicht, ob ich den Knopf so nennen würde. Aber ich muss sagen, ich bin echt begeistert. Also das könnte gut werden. Ich habe ja, habt ihr Potlatch benutzt?
Ab und zu.
Also den Flash-Editor, den es vorher gab für In-Browser?
Also die Version 1 davon.
1 oder 2, weiß
nicht. Ja, ich habe, genau, mit 1 habe ich komischerweise auch ein bisschen mehr gemacht. Nachher nicht mehr.
Ja, es war halt immer, wenn man keinen Chossen da hatte und mal schnell was ändern wollte oder sowas.
Ja.
Aber ich denke, es ist schon das Ziel, dass das dann sozusagen der Edit-Tab auf der Hauptkarte, also auf openostdmap.org wird.
Mhm. Weil ich denke, also mir geht's eh nicht. Ich habe den vielleicht einmal benutzt, um mal was zu zeigen, aber eigentlich bin ich so ein JOSM-Benutzer. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, diesen ID dass der das ablösen kann. Irgendwie im Moment noch nicht zumindest.
Ja, du wirst immer deine Spezialtools so haben. Power,
ja. Allein schon die ganzen Plugins, die es für JOSM gibt.
Genau. Oder Rendering-Styles drüberlegen und so. Wobei, das kriegen sie bestimmt auch noch hin.
Ansonsten noch, ich hatte mal Paul gefragt, der dann den Vortrag gehalten hatte, den ich vorhin erwähnt hatte. Er meinte, er findet es vor allem noch aus technischer Sicht interessant, dass sie auf SVG sitzen und nicht auf das Canvas-Element.
Ja, da hatten wir ja schon mal eine etwas ausführlichere Sache zu ja. Vektorgrafik im Browser und was man da machen kann.
Ja. Und das andere, was er noch angesprochen hat, war, dass wie so Geld dann sich auf die Geschwindigkeit auswirkt. Wie weit dieses Ding geht, sozusagen. Wobei es aber noch interessant bleibt, wie es dann mal ist, wenn das Geld aufgebraucht ist, ob dann auch Mitglieder aus der Community sich finden, die sich dann drum kümmern und so.
Du meinst die Entwicklungsgeschwindigkeit, also wie schnell die so weit gekommen sind?
Ja, wenn du dir halt schon schaust, was die ganzen anderen OSM-Editoren, JavaScript-Editoren, also es gab da ja 4, 5, 6 verschiedene Leute, die jeweils an eigenen Varianten rumgeschraubt haben. Und dass das dann doch jetzt so zum Ziel gekommen ist, sozusagen.
Ja, das ist schon erstaunlich. Das ist schon erstaunlich, ja. Ich glaube, das hat aber weniger mit Geld zu tun, sondern mehr damit, dass da tatsächlich mal einer sich auch über einen längeren Zeitraum mit beschäftigen kann. Also wenn du jemand bezahlst, das zu tun, dann kann der halt auch einfach mal einen Monat lang oder so sich auf dieses eine Thema fokussieren und dann wird es halt auch runder und sauberer, als wenn man immer mal nur am Samstag 2, 3 Stunden was machen kann. Und ja. Natürlich wird es dann auch schneller fertig.
Ja, sind wir mal gespannt.
Okay, dann nächstes Thema.
Ich habe mich mal beschäftigt, nein, ich muss anders anfangen. Also, in dem Podcast über die Overpass-API hat der Roland ja unter anderem erzählt über den Linienbandgenerator. Und den habe ich mir mal angeschaut, also der einem zu einer Buslinie, die man bei OSM erfasst hat, so einen Linienplan macht, zu sagen, okay, von der Haltestelle A bis zur Haltestelle B und dazwischen gibt es folgende Zwischenhaltestellen, wo man so und so und so umsteigen kann. Und da habe ich mal meine Haus- und Hoflinie, sage ich mal, also das, was bei mir direkt vor der Haustür vorbeifährt, mal eingetippt und da fehlte die Hälfte. Also da waren nur so eine Handvoll Haltestellen drin. Und dann habe ich mir erstmal angeschaut, okay, warum ist das so? Also was fehlt dort? Und was mir dabei aufgefallen ist, dass die ganzen Haltestellen zwar eingetragen sind oder waren, aber nach dem alten Schema. Also es gab da so ein ÖPNV-Schema, das nannte sich Oxoma, nach dem Benutzer, der das damals wohl erfunden oder vorgeschlagen hat. Und das war wohl eine ganze Weile sehr populär und ist dann aber im April 2011 durch ein neues Schema abgelöst worden. Und der Linienbandgenerator bei der Overpass-API, der benutzt das neue Schema oder versteht nur das neue Schema.
Also das Public-Transport-Schema.
Genau, das ist hier noch, das ist in den Proposed Features drin, aber es ist auch, wenn ich das richtig sehe, schon verschoben worden oder kopiert worden in den Hauptnamensraum. Und es existieren aber im Moment noch beide Seiten dazu.
Ja.
Beim Recherchieren habe ich dann auch gesehen, dass es auf der Foskis-Konferenz 2011 dazu ein Talk gab, wo das vorgestellt wurde. Ja, und dann habe ich mir einfach mal diese Linie vorgenommen und habe die umgestellt auf das neue Schema oder versucht umzustellen. Und da dieser Linienbandgenerator super aktuell ist, also man kann halt den Kram hochladen und da drauf gehen und nach 10 Sekunden F5 drücken und dann sind die Updates da schon drin oder so nach einer halben Minute spätestens sind die da drin. Da hat es auch ganz gut funktioniert. Und ich habe es jetzt halt so alles gemappt und eingetragen, dass es dort gut ausschaut. Das Problem ist, dass, soweit ich das sehe, es sonst relativ wenig Tools gibt, die einem dieses ÖPNV überhaupt anzeigen. Also es gibt ja diese ÖPNV-Karte auf öpnvkarte.de, aber da ist ein bisschen, also mir zumindest unklar, wie aktuell das ist.
Und also ich glaube inzwischen wieder aktuell. Also die hat ja mal Aussetzer. Oder meinst du jetzt wirklich, ob die Minuten, Stunden oder Tage hinterherhängt?
Ja, so Stunden sind es auf gar keinen Fall, eher Tage. Und da weiß ich halt auch nicht so richtig, wie viele Tage. Und das ist, wenn man das gerade so am Mappen ist, auch ein bisschen blöd, weil man ist jetzt von der OpenStreetMap.org-Karte gewohnt, dass das eigentlich quasi sofort updatet, so 10 Minuten. Und Overpass-API-Linienbandgenerator ist da auch ziemlich flott. Aber die ÖPNV-Karte braucht da halt ein bisschen länger. Das heißt, die ist so als Verifikationstool, ob das, was ich gerade gemappt habe, auch gut ist, ist die nicht so richtig geeignet. Ja, und dann hatte ich noch ein Problem, und zwar habe ich mir mal angeschaut, welche Alternativrouten es bei dieser Linie gibt. Also die fährt nicht nur von A nach B, sondern die hat ziemlich viele Zwischenstationen und vor allem sind die je nach Zeit unabhängig. Also der Bus, der um 6 Uhr abfährt, hält an anderen Haltestellen als der, der um 6.50 Uhr abfährt und dann um 8 Uhr fährt wieder einer, der hat nochmal andere Haltestellen. Und nach dem neuen Schema soll, soweit ich das gesehen habe, sollen diese Alternativrouten alle als einzelne Relationen erfasst werden. Was ja auch irgendwie sinnig ist, aber halt auch verdammt viel Arbeit. Und deswegen habe ich das nicht gemacht, sondern nur eine, also bisher nicht gemacht, sondern nur eine eingetragen.
Wahrscheinlich die längste, oder?
Die, von der ich wusste, also die ich kenne, wo ich sage, okay, durch den und den und den Ort fährt es immer durch, wenn ich da lang fahre. Wie gesagt, es gibt da tatsächlich auch so Routen, Alternativrouten, die einen Ort anfahren und die andere Alternativroute fährt halt einen anderen Ort an. Mhm. Also wirklich komplett andere Haltestellen. Ja, und die Rückwärtsroute, also zurück, soll auch getrennt eingetragen werden. Das habe ich bisher auch nicht gemacht. Und dann gibt es noch Spezialrouten für Samstag und Sonntag und Feiertage und für Weihnachten. Und dann werden auch nicht alle angefahren. Und das ist nicht ganz wenig. So, davon wollte ich euch mal berichten und euch mal fragen, ob ihr damit schon Berührungen hattet.
Also bisher war es bei mir das immer, also ich habe es nicht verstanden, es war mir zu kompliziert und habe es dann einfach sein lassen.
Ging mir genauso, bis wir vor einigen Monaten mal eine Diskussion hatten bei uns lokal über die U-Bahn oder Stadtbahn, wie sie bei uns heißt. Und daraufhin haben wir mal beschlossen, weil wir haben einen Mapper, der sich sehr gut auskennt, der hat nämlich das komplette Busnetz bei uns gemappt. Und der hat uns mal am Wochenende erklärt und uns in die Geheimnisse der Schematas des Taggens da eingeweiht. Und jetzt fangen wir so an und wollen langsam die verschiedenen U-Bahn-Linien taggen, also mit mehreren Leuten.
Ich glaube, das ist auch ein Job für mehrere Leute.
Ja, also definitiv, wenn du nämlich einmal eine Plattform gemacht hast, vollständig, das ist schon eine Arbeit. Das ist schon Arbeit.
Ja. Also mit Plattform vollständig meinst du jetzt wirklich Bahnsteig, einzeln eintragen und so weiter?
Genau, mit Halteposition, also Stopposition und den Aufzug da drin und die Wege und Eingänge und der Übergang zu den Buslinien und so weiter.
Das ist ja nochmal was anderes als alles die Relationen und so weiter dazu zu packen. Also zum Beispiel in München, da sind die ganzen U-Bahn-Linien alle eingetragen, von den Haltestellen oberirdisch, unterirdisch, auch alles Mögliche. Aber dass die Relationen so da sind, das weiß ich jetzt gar nicht.
Das ist aber wichtig. Also gerade zum Beispiel bei dem Bahnhof, wo ich da das auch gemappt habe, ist es halt so, dass man von der einen Bushaltestelle muss man halt über die Straße und das ist dann halt, ist eine Treppenstufe dazwischen, geht's dann irgendwie hoch und wenn du da als, was weiß ich, als Rollstuhlfahrer zum Beispiel herkommst, wenn man mal an die Wheelmap denkt, kommst du halt von der und der Bushaltestelle nicht ins Bahnhofsgebäude, weil, ja, gibt's halt keinen Weg oder so. Vielleicht gibt's auch einen Weg, irgendwo noch eine Rampe hinten, aber die müsste man dann halt auch mappen. Und gerade wenn du so mehrere Ebenen hast auf einem Bahnhof, ist es natürlich wichtig, auch die Aufzüge und sowas einzutragen, damit da ein Reisender auch weiß, wie er dann da hinkommt.
Ja, wobei das da dann auch ganz schnell brauchst du verschiedene Stockwerke und so weiter. Und dann kommt die normale Kartendarstellung schon ein bisschen an ihre Grenzen.
Ja, das hatten wir zum Glück dann nicht. Also, wobei die großen haben wir noch nicht. Also den großen Knotenpunkt, der steht noch da
Ja gut, das
unerledigt.
ist jetzt auch keine besonders große Linie, also groß schon von der Menge der Haltestellen, aber nicht von der Menge an Personen, die da transportiert werden.
Ja, ich denke, Buslinien und dieses andere Zeug ist alles, ist, also Buslinien und U-Bahn, Straßenbahn und so weiter, ist nochmal was Eigenes. Ich denke, Buslinien können komplexer sein, als einfach weil sie auf das normale Straßennetz zurückgreifen und da eben diese viele Varianten haben können.
Ja, bei U-Bahn sehe ich aber halt die Schwierigkeit zu sagen, okay, wo läuft die denn lang? Also man sieht sie ja nicht. Du siehst ja, hier kommt sie raus und da kommt sie raus, aber du siehst halt nicht, wo sie unterwegs mal Halt macht.
Also das hat sich jetzt nicht so als Problem ergeben. Man
Das
hat
habe ich
dann
jetzt
halt.
auch noch nicht so gemerkt. Also die
Nee.
liegen bei uns schon fest.
Wisst ihr, wo die
Und
herkommen? Ob die importiert wurden oder? Also.
das weiß ich nicht. Keine Ahnung.
Also wenn man halt täglich mit dem Ding fährt, weiß man halt, wo sie unterirdisch rumläuft, weil man ständig irgendwelche Pläne sieht und zeichnet es dann aus dem Kopf ab oder so. Aber ja.
Weil das ist natürlich auch ganz interessant für, was weiß ich, wenn man eine Wohnung sucht, zu wissen, okay, läuft da eine U-Bahn drunter durch und habe ich alle 10 Minuten Klirren im Schrank, wenn die Gläser wackeln oder ja, also könnte zumindest auch ein Entscheidungskriterium sein.
Eigentlich möchtest du doch, also normalerweise sind U-Bahnen in Deutschland doch so gebaut, dass es nicht so Klirren hast, oder?
Weiß ich nicht. Ich
Dann möchtest du
wohne
ja
nicht
eigentlich,
über einer.
und du möchtest eigentlich möglichst nah an der U-Bahn wohnen, damit du, wenn du die U-Bahn nutzt, damit du nicht nochmal irgendwie 10, 20, okay, 20 Minuten ist ein bisschen extrem, aber 15 Minuten zur U-Bahn laufen musst oder
Gut,
so.
aber das ist ja wie eine Autobahn. Nah dran, aber nicht direkt daneben wohnen. Oder?
Da müsste man sich mal mit Leuten unterhalten, die unter U-Bahn, über U-Bahn-Gleisen wohnen oder so. Aber meistens laufen die eh in der Straße und nicht unter Häusern durch, soweit ich das weiß, aber also.
Also, was ich mir wünsche, sind noch mehr ÖPNV-Tools, die mir das anzeigen und die auch super aktuell sind. Das muss ich mal so jetzt nochmal als
Du prangerst es
Themenabschluss.
an, dass es fehlt.
Ja, naja, ja, genau. Oder eben da ist, aber nicht schnell genug updated. Weil so gerade ich habe was eingetragen, ich will sehen, ob das richtig war. Da
Das
hätte
war
ich.
nur der Liniengenerator, der das zeitnah gemacht hat.
Der hat das wirklich super schnell gemacht.
Die ÖPNV-Karte weißt du nicht, wie oft sie aktualisiert wird und so weiter.
Also ich habe beim Mappen halt drauf geguckt und Sachen hochgeladen und geguckt, ob sich das aktualisiert und das hat es halt nicht. Und jetzt, wo ich drauf gucke, glaube ich auch, dass das immer noch nicht das oder der Stand ist, den ich da eingemalt hatte ursprünglich. Aber ich weiß es halt auch nicht. Also wie gesagt, wenn es sofort sich aktualisiert, dann würde ich es ja sehen oder beinahe sofort. Und alles, was dann länger als vielleicht eine Stunde oder so ist, da bin ich dann schon wieder was anderes am Machen. Und dann ist es auch schon wieder fast uninteressant als Werkzeug beim Mappen. Obwohl die super hübsch ist, muss man mal dazu sagen. Also die ist toll. Aber halt nicht zum Mappen. Zum Prüfen, ob man das richtig eingetragen hat, geeignet. Andi, du wolltest noch was über 3D loswerden.
Ja, genau. Also Anlass konkret ist, dass es jetzt es gibt dieses Tool, also eigentlich den Konverter OSM to World, mit dem man .osm-Dateien, also das klassische OSM-XML, wie man es auch mit JOSM oder so runterlädt, in 3D-Modelle umwandeln kann. Also er schaut sich das dann halt an, versucht das zu interpretieren, die Tags, die da drin sind, und exportiert es dann wieder in verschiedene andere Formate, die halt in 3D-Welt so normal sind. Also jetzt nicht irgendwie semantisches Zeug, sondern halt einfach nur 3D-Modelle. Und die haben jetzt auch seit längerem schon so eine Webkarte davon, wo sie einfach vorrendern und dann Kacheln sozusagen bereitstellen, durch die man dann ja browsen kann. Und die ist jetzt deutschlandweit.
Die ist auch ziemlich cool. Man kann dann sogar drehen und kann sagen, ich hätte gerne eine andere Seite.
Genau, also im 90-Grad-Winkel hast du halt so ein angepasstes Open Layers. Hast auch so ein Suchfeld oben, wo du deine Stadt oder sonst irgendwas eingeben kannst. Dann springt der da hin und dann siehst du zum Beispiel jetzt bei München, dass das fast komplett flach ist. Also er geht, wenn kein Hightech benutzt ist an den Gebäuden, dann geht er halt von so einer Grundhöhe aus und das ist halt alles schön flach. Und einzelne Dinge, wie zum Beispiel jetzt die Frauenkirche oder sowas, oder der Rathaus, irgendein Turm von der Kirche, die direkt am Marienplatz ist, ist auch gedeckt und die ragen halt dann so raus.
Versuch das gerade mal zu finden. Ja genau, also wenn man hier München sich anschaut, das ist wirklich so eine Ebene. Und du sagtest, was sagtest du? Ah, da drüben, da sind Gebäude. In der Mitte ist mal eine Kirche getaggt und da rechts ist mal so ein Hochhaus anscheinend eingetragen als Modell. Ja. Also was muss ich denn tun, wenn ich mein Gebäude da hübsch haben möchte?
Also du hängst an das Gebäude die Höhe und die Stockwerke. Du kannst dann sogar noch die Dachform machen. Also alles, was du hier siehst, kommt direkt aus den OSM-Daten. Da ist es nicht noch irgendwie ein externes externes 3D-Modell mit eingebunden. Also für Packstationen jetzt oder sowas schon, aber es ist nicht für Gebäude, die dann jedes Polygon irgendwie noch manuell so hindrehen, sondern das ist direkt alles aus den OSM-Daten rausgemacht. Mhm. Und da hat man sich mal, also es gab da verschiedene Ideen, wie man sowas am besten taggt. Und da hat man sich dann letztes Jahr mal getroffen und dann sich auf was geeinigt und das auf eine Wiki-Seite geschrieben. Und diese Wiki-Seite heißt Simple 3D Buildings.
Also im Wiki, im OpenStreetMap.org Wiki, Simple 3D Buildings suchen.
Genau, oder direkt eingeben. Und da steht dann eben das, wie man das am besten taggt.
Da gefunden, ja.
Ist es auch geplant, dass da noch eine allgemeine Übersichtsseite gemacht wird? Weil natürlich kann man mit dem nicht alles taggen, aber ich denke, so 60-90% sollten damit schon gehen. Mhm.
Ja, und halt im Zweifelsfall einfach nur mal die Höhe dran packen.
Genau, und jetzt ist halt die Frage, woher kommt man die Höhe denn eigentlich her? Es gibt natürlich auch Datenquellen, in denen sowas drinsteht. Konkret zum Beispiel Bebauungspläne, die ich bei München zum Beispiel gefunden habe. Da müssen wir halt das vielleicht mit der Stadt abklären, wie weit man sowas übernehmen kann oder nicht. Da ist halt dann eingetragen, okay, hier darfst du maximal so hoch bauen und hier darfst du maximal 3 Stockwerke haben bei den älteren Plänen. Und dann kannst du halt so ein bisschen, das ohne da vor Ort hinzugehen, die Höhe da erraten, wenn sie denn bis an die Grenze gebaut haben. Aber besser als gar nichts ist es allemal.
Ja, und wenn ich jetzt genauer haben möchte, also wie gesagt, da sind ja bestimmt auch Gebäude, die nicht so, also die nicht bis an die Grenze hochgebaut wurden. Gibt es da irgendwie eine Möglichkeit, das on the road zu machen?
Also es gibt zum einen so eine Android-App, die sich Smart Messer nennt. Das heißt, dann nimmst du dann dein Telefon mit der Kamera und in Kombination mit dem Lagesensor kriegst du dann halt eine Höhe. Also Link ist dann in den Shownotes. Du nimmst halt dein Telefon, zielst unten auf, wo das Gebäude anfängt, drückst eine Taste, stellst auf den Modus Höhe um und zeigst dann an das obere Ende von dem Gebäude. Geht natürlich jetzt nur bei Tag, weil bei Nacht ist halt eine Handykamera nicht wirklich Ding, und dann zeigt dir das eine Höhe an. Mhm. Wie verlässlich die ist, ja, muss man halt mal ausprobieren.
Was rechnet er denn aus dem Winkel aus, in dem ich das Gerät für Fuß und für Höhe und für oben gehalten habe quasi?
Genau, und du musst wohl auch noch deine eigene, also auf welcher Höhe du das so hältst, also deine Körpergröße minus ein paar Zentimeter eben einstellen, damit es optimal ist, aber ja, es ist schon mal so ein Telefon haben noch die meisten in der Tasche. Mhm. Ich weiß es nicht, ob es so eine entsprechende App auch für iOS gibt.
Ja, ich hab mal gesucht. Ich glaube auch auf deinem Post hin oder irgend so. Ich habe irgendwie 20 Stück gefunden, aber nicht wirklich sowas, wie du da vorgestellt hast. Also da wäre ich auch um Tipp dankbar. Ja. Also wenn jemand eine kennt.
Also ich kenne das halt.
Sie funktioniert, ja.
Also ja. Ich kenne sowas Ähnliches, aber das bringt uns nicht viel. Es gibt dieses Magic Plan. Das genau. Kann man aber nur indoor benutzen, um zu sagen, okay, ich markiere die 4 Ecken eines Raums und der rechnet mir dann aus, wie lang. Aber das hilft mir halt für die Höhe nicht.
Und geht, glaube ich, auch nur auf iPads, oder?
Nö, das geht auch im iPhone.
Oh, okay.
Und ich habe auch was, das behauptet aber nur bis 15 Meter zu können. Muss ich nochmal gucken, das hatte ich eben auf.
Weil 15 Meter ist schon...
Das reicht für die normalen 5-stöckigen Gebäude dann
genau
schon.
Genau, Smart Ruler. Bis zu 15 Metern genau. Und es erscheint wohl genau dasselbe fürs iPhone zu machen.
Ansonsten gibt es natürlich auch noch so Laserabstandsmesser, die kriegt man ab 100 Euro oder sowas, die dann einfach...
Technik-Nerd.
Ja, das ist halt einfach, er schickt halt einen Laserstrahl raus, der dann wieder reflektiert wird und über die Zeit misst er halt dann, wie weit es weg ist. Und da kannst du halt dann auch Trigonometrie teilweise auch direkt in den Geräten machen, also einfach Dreieckszeug, du misst halt, wie lang ist das Gebäude von mir weg, wie lang geht's darauf und dann kannst du halt die Höhe davon ausrechnen.
Hast du sowas schon mal benutzt?
Also ich habe, du meinst so eine App oder so ein Messgerät?
Nee, das ist so ein Lasermesser.
Ja, den hat mein Vater, hat sich den irgendwann mal gekauft. Der hat so eine kleine Firma, die auch im Baubereich, so einen, mit dem kannst du halt einfach mal messen, wenn du irgendwas auf dem Dach montieren musst oder sowas.
Verstehe. Okay. Aber so eine richtige Empfehlung für den geneigten Nerd, der irgendwie Gebäudehöhen im großen Stil erfassen möchte, hätten wir jetzt nicht in der Tasche.
Du meinst Modellempfehlung?
Ja, genau.
Nee, nicht wirklich. Also, aber da muss man einfach nur ein bisschen suchen und was halt gerade verfügbar ist. Weil ich glaube, dass das jetzt da hab, in Hand habe, gibt es so in der Form schon gar nicht mehr.
Verstehe. So. Dann sind wir eigentlich mit dem Thementeil auch schon wieder durch.
Wir können den Metateil, den wir vorhin übersprungen haben, nochmal machen.
Ja, dann nix wie los.
Ja, wenn ich das passende Fenster auf habe. So.
Ja, wir hatten gedacht, und zwar für Hörerkommentare. Da gibt es eine gewisse Software, die heißt audioboo.fm.
Also Audio-Hörerkommentare.
Audio-Hörerkommentare, genau. Und mit dieser Software kann man sich laden für so ziemlich jedes Smartphone dieser Welt. Ich hatte gerade mal die Webseite von denen auf. Also für iOS, Google, Android, Windows, BlackBerry und Ovi. Also ich würde sagen jedes. Genau, und damit kann man, ich glaube, bis zu 30 Sekunden ein Audio-Hörer-Kommentar uns zusenden. Das passiert dann so, man muss einen Hashtag quasi mitgeben. Ich habe das jetzt mal eingerichtet, Radio OSM. Und wenn ihr das macht, eine Frage stellt, einen Kommentar zu der Sendung mit Radio OSM, dann purzelt das bei uns rein und wir könnten in eine der nächsten Sendungen darauf eingehen.
Zusammen oder mit Bindestrich, das Radio OSM?
Ohne Bindestrich, zusammen.
Okay. Ansonsten, falls ihr irgendwie bessere Wege kennt, uns Audios Zeug zuzuschicken, sagt einfach Bescheid.
Klar, das
können wir auch mal ausprobieren.
Technisch Wavefile uns per E-Mail schicken geht auch.
Naja, ein Wavefile ist ein bisschen zu groß und ja, dann müsstest du einen Link schicken oder sowas. Aber
oder, ja. Ja, versucht.
Die E-Mail-Adresse findet ihr übrigens wie alle anderen Infos zu unserem Blog auch auf blog. Zu unserem Podcast wollte ich sagen, auch auf blog.openstreetmap.org.de. Oh Gott, blog.openstreetmap.de und dann oben rechts auf Radio OSM klicken. Weil es so schön war, noch einmal blog.openstreetmap.de und dann oben rechts auf Radio OSM klicken.
So, und ansonsten ein anderer Nachtrag. Ich hatte ja das letzte Mal gesagt, diese BR Stauk, also Staukhalte, und wir berichteten, aber noch nicht im Podcast, anscheinend nur im Blog. Und die Story dazu ist halt, dass mal so ein halbes Jahr, bevor die rausgekommen ist, war da der entsprechende Mensch vom BL, der das irgendwie technisch betreut, bei uns da. Das war jetzt wohl eine, also bei uns am Stammtisch in München. Und das ist wohl eine halbe Eigenentwicklung von der IT-Abteilung vom BL oder einer der Abteilungen da. Und dann nutzen sie eben auch eine OpenStreetMap-Karte, die sie nicht selber rendern, sondern in dem Fall jetzt irgendwie von Bing sich die Kacheln holen. Und darauf legen sie dann eben so einen Layer, der den Verkehrsfluss in Geschwindigkeit anzeigt. Also jetzt nicht so wie bei Google Maps in Rot, Grün, Gelb und ganz dunkelrot, sondern da ist es immer die Geschwindigkeit. Das heißt, Rot ist dann 0 bis 10 Stundenkilometer, Orange 21,40, Gelb 41,60, Grün in der hellen Variante 160-80 und so weiter. Und das Interessante daran ist halt, dass man direkt vergleichen kann, wenn jetzt zum Beispiel Autobahn und daneben irgendwie eine Bundesstraße ist, was denn jetzt wirklich in dem Moment schneller ist. Also auch wenn Stau ist oder so. Und dann auf einer Landstraße wäre natürlich irgendwie 80 immer noch grün, aber wenn normalerweise 100 ist, dann siehst du es halt da auch wirklich absolut.
Okay. Das sind aber keine Staukarten im Sinne von Verkehrsfunk, TMC, sondern das sind Daten woher, weißt du das?
Sie haben da wohl, also zum einen, also man muss erstmal TMC noch erklären, weil konkret ist ja der Bayerische Rundfunk oder die jeweiligen Rundfunkanstalten in den Ländern auch die, die TMC befüllen. So, das heißt, das fließt da mit rein, aber die konkrete Geschwindigkeiten da kommen aus einer Kooperation mit dem ADAC, soweit ich das gesehen habe. Es gibt da auch einen Hintergrundartikel, der auch im Blog-Eintrag vom letzten Mal und wahrscheinlich vielleicht auch von diesem Mal mit verlinkt ist, wo sie es noch genauer erklären. Aber das ist einfach Handys, die halt da rumfahren und das dann mitnehmen. Okay. Also wie es auch iOS, Apple in iOS fest eingebaut hat und Google in Android auch. Mhm. Und was sie halt noch machen, dass sie auch die Verkehrsmeldung dann gleich noch mit anzeigen. Also du siehst dann, wie anscheinend auch bei Apple Maps, ich habe es bisher noch nicht gesehen, aber du siehst dann auch immer gleich direkt, da ist auch eine Unfallmeldung. Und weiß dann auch zum Beispiel, dass da gerade die Autobahn komplett gesperrt ist, weil irgendein LKW umgeflogen ist. Was du jetzt bei Google Maps ja nicht siehst.
Gibt es die Karte nur im Web jetzt oder gibt es auch irgendwie mobil irgendwas?
Ich habe bisher noch keine App dafür gesehen. Momentan kenne ich die nur aus dem Web.
Ist die mobil darstellbar oder ist das so ein Flash-Zeug?
Es ist auf jeden Fall ein ganz normales HTML5-Zeug. Ah, okay. Aber ich, wie gesagt, ich habe es noch nie ausprobiert.
Okay.
Gut. Dann noch eine kurze Ankündigung, kurzfristige Ankündigung. Und zwar ist Wochenende, also wir sprechen vom Wochenende um den 22., 23. Februar 2013, ist in Karlsruhe wieder Hack Weekend. Wir haben es auch schon mal angekündigt, aber jetzt, weil das die letzte Sendung davor ist, noch mal kurz ein Reminder. Wie steht's denn bei euch? Werdet ihr da sein können?
Bei mir ist es immer noch nicht ganz sicher.
Bei mir auch nicht.
Macht nichts, ich bin auf jeden Fall da und würde mich freuen, euch da zu treffen. Also einmal, um zu hören, was ihr uns zu unserem Podcast zu erzählen habt und wie ihr es findet und was ihr gerne anders oder besser haben wollen würdet. Aber auch, falls ihr selber was Interessantes zu sagen habt, werde ich das Podcast-Gerät mitnehmen und dann vielleicht euch, wenn ihr was Interessantes zu erzählen habt, auch mal vors Mikrofon holen und dann können wir uns mal unterhalten und ihr erzählt uns was Schönes und vielleicht bauen wir das dann in eine der Sendungen ein oder machen eine eigene Sendung draus, wenn ihr euer Projekt vorstellen wollt oder irgendwas Interessantes zu einem anderen Projekt sagen möchtet, dann könnt ihr da gerne auch auf uns zukommen. Und dann würde ich mich freuen, euch da zu sehen.
Darf ich noch ein bisschen Werbung machen?
Immer doch.
Und zwar habt ihr vielleicht in der Wochennotiz gelesen, es gibt eine Seite, die heißt notyourgovdata.de und auf der Seite bzw. der Initiative geht es darum, dass von der Bundesregierung ja demnächst eine neue Open, in Klammern, Data-Webseite gelauncht wird.
Nicht nur in Klammern, also.
Ja, genau, das Open
haben sie. Das haben sie jetzt komplett gestrichen.
Haben sie mal kurzfristig rausgeworfen. Also eigentlich nur eine Data-Website gelauncht wird.
Eine GovData, also.
Eine GovData, ja. Also ja. Die soll Daten beinhalten von der Regierung, von der Landesregierung, von den Kommunen. Und also die erstmal beschreibt die Seite so den Stand der jetzigen Seite oder die jetzt kommen soll. Und vor allem auch, setzt sich auch ein bisschen kritisch damit auseinander. Es wird halt vor allem angemerkt, dass es von der Idee des Open Government, Open Data nicht mehr viel übrig geblieben ist. Und wenn man der Meinung ist, da sind so ein paar Forderungen dann aufgestellt, was man sich vorstellen würde, wie man jetzt doch noch weiterkommen könnte oder was man noch ändern könnte, dann kann man eine ganze Sache unterzeichnen. Und inzwischen haben da schon eine Menge Leute unterzeichnet. Und ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere Hörer vielleicht da auch noch unterzeichnen könnte.
Also da kann man, ist eine Petition und man kann da unterzeichnen?
Genau.
Nein, eine Petition würde ich es jetzt nicht nennen. Es ist ein offener Brief.
Ja, genau, es ist ein offener Brief, aber man kann seine Unterstützung kundtun.
Ich sehe gerade, dass da der Vorstand des Foskis schon unterschrieben hat drauf. Und ich sehe hier Unterschriften aus dem CCC-Umfeld. Wikimedia habe ich da gesehen, Piratenpartei.
Ja, also bisher würde ich sagen, so Leute, die sich damit wirklich tiefer mit auseinandersetzen.
Also konkret die 12 ISO-Unterzeichner, das ist sowohl die Open Knowledge Foundation, die in dem Bereich ausmacht, als auch die Wikimedia mit Matthias Schindler, als auch ein Vorstandsmitglied des CCC, Digitale Gesellschaft, Netzpolitik und so weiter, alles dabei. Also ich finde auf jeden Fall unterstützenswert diesen Brief, er fasst auch mal schön zusammen. Und es ist schade, dass die Bundesregierung oder die Leute, die dann entsprechend zuständig sind, sich nicht für offene Lizenzen entscheiden konnten und immer noch denken, dass Verwaltungsdaten der Verwaltung gehören und nicht den Bürgern, die sie bezahlt haben.
Ja. Und dann auch ganz frisch ähnliche Thematik. Ich glaube, der Sven Geggos für Baden-Württemberg gibt es sowas Ähnliches. Vielleicht werdet ihr in den nächsten Tagen, könnt ihr mal auf den Mailinglisten gucken, auch so eine Initiative oder irgendeinen offenen Brief, dass der Foskis da mal aktiv wird und auch so eine ähnliche Initiative macht für Baden-Württemberg. Aber da können wir bestimmt demnächst von berichten.
So, dann hätten wir noch einen kleinen, naja, Ankündigung ist es eigentlich nicht, denn es ist ja schon geschehen, aber man sollte es erwähnen. Und zwar habt ihr ja mit Sicherheit unseren Gastbeitrag zum Thema Overpass-API gehört und euch mit Sicherheit auch schon mal daran versucht, ein eigenes Overpass-Query zu schreiben. Und das ist jetzt noch einfacher geworden, denn es gibt ein super klasse Tool dafür, den sogenannten Overpass-Turbo. Der es euch ermöglicht, in so einem Syntax-Highlighting-Editor, also dem, der es einem ganz besonders einfach macht, das Query zu schreiben. Und in der direkt daneben liegenden Karte, wo ihr das dann sofort ausprobieren, bearbeiten, nochmal ausprobieren könnt, eure Queries zu formulieren. Und wenn man irgendwie irgendwas mal mit OSM-Daten macht oder machen möchte und das Overpass-API vielleicht das richtige Werkzeug dazu ist, dann lohnt es sich auf jeden Fall mal da vorbeizuschauen und da mal reinzuschauen. Es gibt da auch zum Beispiel eine Liste mit vorgefertigten Queries, die bestimmte Sachen schon mal machen und die einem das zeigen, wie das ausschauen kann, die einem vielleicht auch es einfacher machen, seine eigenen Queries zu formulieren. Also auf jeden Fall ein Tipp, sich das mal anzugucken, ist ein wirklich super schön gemachtes Projekt. Und damit sind wir für heute auch schon wieder durch unsere Themen. Und möchten euch nach dieser nicht ganz allzu langen Sendung uns von euch verabschieden. Und wünschen euch ein schönes Hackweekend in Karlsruhe und eine schöne Zeit bis zur nächsten Folge. Tschüss nach München.
Und wieder zurück ins Studio.
Okay, bye bye.